Und in diesem Moment unter der Geburt sind wir mit diesen Urängsten konfrontiert, einen ganz kurzen Moment. Und dann geht's drüber hinaus. Und dann wird dieses Kind geboren, ne? Und dann tritt dieses Neue in die Welt. Und diesen Moment finde ich so unglaublich. Und die Mütter, wenn dieses Kind dann geboren ist, dann sitzen die da und strahlen übers ganze Gesicht und sind so, boah, ne, was habe ich da in diesem Moment geschaffen? Was ist, ne, was ist da eigentlich mit mir passiert? Und die strahlen, die haben eine unbändige Kraft, die haben eine Ausstrahlung. Und als Außenstehender denkst du, Mensch, vor 10 Minuten ist die gerade noch gestorben.
Geburt und Ungewissheit, das kann ja schon fast als Synonym verwendet werden. Der Körper verändert sich und auch das ganze Leben. In dieser Folge spreche ich mit der Hebamme Katharina Stammel, die selbst Mutter dreier Kinder ist, über Geburt als transformierendes Grenzerlebnis, Intuition, Schmerzen und die Rolle der Männer bei der Geburt. Brauchen wir immer einen Plan? Was passiert, wenn wir den nächsten Schritt, die richtige Antwort oder das, was wir fühlen, uns wünschen oder brauchen, nicht kennen? Können wir uns tatsächlich über etwas sicher sein? Und welchen Nutzen hat das Ungewisse? Dieser Podcast bringt dir Geschichten von und über Menschen, die sich auf das Unbekannte eingelassen haben. Geschichten über Angst, Ungewissheit, der Illusion von Sicherheit oder ich weiß nicht. Mal sehen, worum es in dieser Folge geht. Mein Name ist Katharina Bayer und ich begleite dich auf die Reise ins Ungewisse. Liebe Katharina, was empfindest du, wenn ein Baby den ersten Schrei macht?
Das ist ganz unterschiedlich, aber es ist unbändige Freude, es ist Demut, es ist alles richtig in diesem Moment, ne? Das ist, da verschwimmen Zeit und Raum und es ist wirklich ein wundervoller Moment, in dem ich mich gerne sehr zurücknehme, weil ich finde, der gehört den Eltern. Ne? So, ja, also es ist ein unglaublich großartiger Moment. Ja.
Wenn man sich deinen Lebenslauf so anschaut, ich habe da ja ein bisschen gegoogelt, sieht der von außen geradlinig aus. Also du hast erst mit psychisch kranken Kindern gearbeitet, dann hast du gelernt, Hebamme zu sein und jetzt bist du Hebamme. Wann hat denn bei dir die Faszination für die Geburt und die Begleitung von Schwangeren und Müttern angefangen?
Das war tatsächlich in der Zeit, als ich in dem Heim für psychisch kranke Kinder gearbeitet habe. Mein ursprünglicher Wunsch war, Psychologie zu studieren. Und diese 1,5 Jahre haben mich sehr geprägt. Und es war eine analytische Arbeit und es ging sehr viel um pränatale Phasen und pränatale Prägungen. Und meine Intention war einfach, ey, ich will nicht erst anfangen, wenn die Kinder da sind, sondern ich würde gerne in der Schwangerschaft beginnen, die Mütter gut zu begleiten und dass die Bindung am Anfang einfach ja gut ist. Und das war so meine Herzensintuition, ja, Intention, genau.
Hast du jemals daran gezweifelt, ob es die richtige Entscheidung war?
Niemals.
Das kam jetzt sehr schnell.
Ja. Niemals, weil das war eine Entscheidung aus dem Herzen heraus. Und ich mache ja auch mit meinen Müttern in der Vorbereitung ganz viel Intuitionsarbeit. Und da geht's sehr darum, die Herzensstimme zu hören, zu spüren und unseren intuitiven Impulsen auch zu folgen, weil die sind eigentlich in Wahrheit ja immer richtig.
Wie lang bist du schon Hebamme?
Ich bin jetzt, das muss ich überlegen, 2007 habe ich mit der Ausbildung angefangen, seit 2007 bin ich fertig, genau.
Also sagen wir, seit 15 Jahren bist du praktizierend.
Ja, genau.
So, jetzt hat man ja in 15 Jahren wahrscheinlich
einiges gesehen und erlebt. Gibt es so den Zeitpunkt, dass man sich als Hebamme sicher fühlt, wenn man sagt, jetzt habe ich so viele Geburten mitgemacht, jetzt weiß ich, was ich tue?
Das ist eine spannende Frage. Am Anfang ist man sehr unsicher, weil man denkt, man muss was tun oder man muss was Erlerntes umsetzen oder hat man alles im Kopf, was man gelernt hat, wenn man, also so ging es mir, ne, wenn ich so in der Geburt drin bin. Und ich habe immer mehr gemerkt, es geht gar nicht darum, aktiv was zu tun, sondern die Situation wahrzunehmen. Und in Wahrheit kann mir gar nichts passieren als Hebamme, wenn ich in meinem Fühlen bin, weil das ist auf einer anderen Ebene. Wenn man verbunden ist in der Geburt, du merkst eigentlich immer, was wichtig ist jetzt. Und in Wahrheit macht ja die Mama die Geburt. Und ich bin als Hebamme die Raumhalterin und von außen die wahrnehmende Person, die dann eingreift oder dann eine Idee gibt oder einen Tipp gibt, wenn ich merke, die Mama kommt jetzt selber so ein bisschen ins Struggeln, wo sie nicht mehr weiß, was ist jetzt gut für mich oder braucht Hilfe. Ja, sicher fühlen. Ich habe mich eigentlich immer sicher gefühlt. Also ich habe mich nie unsicher gefühlt in der Geburt. Und ich glaube, das ist was sehr, sehr Wichtiges, weil Geburt heutzutage sehr angstbehaftet ist. Und ich, für mich hat Angst in der Geburtshilfe absolut gar nichts verloren, weil das, die Angst setzt den falschen Fokus.
Macht das für dich dann einen Unterschied, ob du im Krankenhaus dabei bist oder zu Hause? Mit deinem Gefühl, ja.
Ja. Absolut. Und zwar, ich habe ja mich gleich dafür entschieden, Hausgeburten zu begleiten nach der Ausbildung, weil ich gespürt habe, boah, diese ganzen Regeln und Standards und vermeintlichen Sicherheitsnetze in der Klinik, also oder Sicherheitsmaßnahmen, die sind ja oft sehr prophylaktisch. Ich habe gemerkt, wie mich das total stört in meiner Wahrnehmung auf die Geburt, die gerade geschieht. Ja, also ich bin sehr damit beschäftigt, mich rechtlich abzusichern, wenn ich in der Klinik bin und diese Standards einhalten muss. Zu Hause habe ich natürlich auch diese rechtliche Situation, aber ich kann selber entscheiden, wann ich wie handle. Ich bin nicht von einem System von außen noch geprägt, ne, das von mir erwartet, dass ich gewisse Handlungen zu bestimmten Zeiten tue. Und zu Hause bin ich doch sehr viel mehr verbunden nochmal mit der Mutter und dem Kind. Da weiß ich einfach zu jeder Zeit, wie geht's dem Kind im Bauch und wie geht's der Mutter. Da brauche ich die ganzen instrumentalen Untersuchungsmethoden nicht. Da brauche ich kein CTG, da reicht mir die Herztöne zu hören. Oder ich spüre einfach, wenn die Geburt nicht mehr im Fluss ist. Das nimmt man ganz anders wahr wie in der Klinik, wo ja nicht nur ich als Hebamme beeinflusst bin durch das System von außen, sondern die Frau ja eben auch. Die ist ja auch weg von ihrem eigentlichen Gefühl und mit diesem System konfrontiert. Wie verhalte ich mich jetzt an diesem fremden Ort?
Ja. Hast du dann jemals Angst gehabt oder jetzt auch noch Angst, dass du was falsch machen kannst?
Nein. Weil für mich gibt es in der Geburtshilfe dieses Thema Schuld nicht, wenn wir in Verbindung arbeiten. Und ich finde, das ist ein sehr wichtiger Punkt, den wir dringend wieder ändern dürfen. Geburtshilfe ist heute sehr viel unter rechtlichem Druck. Und in Wahrheit können wir niemals die Verantwortung über Leben und Tod übernehmen. Das können wir einfach nicht. Also wir können niemals schuldig sein, weil in dem Moment der Geburt wollen wir alle, dass es Mutter und Kind gut geht und niemand würde mit Vorsatz oder absichtlich irgendwas tun, damit es schief läuft. Insofern ist das für mich ein Paradox. Es gibt nicht das Thema Schuld in der Geburtshilfe und davon müssen wir dringend wegkommen, weil durch diese häufige Schuldfrage im medizinischen Recht kommen wir von unserer Intuition weg und handeln oft falsch. Also ich bin sogar der Meinung, dass wir viele dramatische Situationen erst fabrizieren, weil wir nicht mehr in diesem Gefühl sind. Ja.
Wie gehst du dann damit um, wenn du merkst, dass es dem ungeborenen Kind, dass es dem nicht gut geht? Also wie kommuniziert man sowas an eine Mutter?
Also ich finde da die Kommunikation sehr, sehr wichtig. Und ich kann ja nie 100% sagen, dass es diesem Kind nicht gut geht. Ich kann ja nur sagen, ich habe das Gefühl, ne, was ich jetzt wahrnehme oder welche Daten mir geliefert werden von meinen Überwachungsmethoden, zum Beispiel in der Klinik, dass ich das Gefühl habe, das Kind ist sehr angestrengt. Und dann frage ich tatsächlich jedes Mal die Mutter nach ihrem Bauchgefühl, weil die Mütter wissen das immer am besten und das unterschätzen wir. Da haben wir so gesellschaftliche Glaubenssätze. Es ist ja nur ein Gefühl. Aber die Wahrheit ist, das Gefühl der Mutter ist ja immer richtig. Und manche Mütter sagen, also ich glaube, meinem Kind geht's noch total gut oder ich fühle eigentlich, dass es gut geht. Und tatsächlich habe ich inzwischen den Mut, mich darauf zu verlassen. Ne? Das ist im System nicht immer möglich, weil da hast du einfach nur einen gewissen Handlungsspielraum, aber zu Hause schon.
Wenn wirklich was mit dem Kind nicht stimmt oder es eine Totgeburt gibt, also das sind ja dann Fälle, weil du gesagt hast, du willst immer, dass es dem Kind gut geht und der Mutter gut geht und das ist die Haltung dahinter. Aber was ist, wenn wirklich einfach was nicht funktioniert, wie es funktionieren soll oder wenn einfach eine Totgeburt ansteht?
Also wenn ich weiß, dass das Kind schon verstorben ist, dann bin ich bin sehr berührt von diesen Geburten und ich begleite die tatsächlich aber sehr gerne, weil ich inzwischen das sehr gut trennen kann von mir. Es ist ja nicht mein Schicksal und ich kann sehr gut für die Mütter da sein oder es liegt mir sehr am Herzen, für die Mütter da zu sein und nicht mein Drama daraus zu kreieren, sondern die Mutter in dem Moment zu unterstützen auf ihrem Weg, weil diese Dinge geschehen. Sie geschehen Gott sei Dank sehr, sehr selten und die Natur hat in ihrem Ursprungsgedanken ja neues, gesundes Leben zu schaffen und das auch um jeden Preis. Also das ist mal das natürliche Grundziel, das ich gar nicht in Frage stelle. Und dennoch gibt es wie bei den Pflanzen manchmal eben auch Knospen, die nicht aufgehen. Ne? Oder es gibt einfach manchmal Schwangerschaften, die nicht bis zum Ende gehen oder wo das Kindelein sich vielleicht auch entscheidet, nochmal zu gehen und wir gar nicht genau wissen, warum. Und die Geburten, das ist so ein bisschen ein Tabuthema und ich wünsche mir für die Mütter, die das erleben, ein sehr achtsames Umfeld. Einfach Menschen, die wirklich da sind, dass Ruhe da ist, dass Entspannung da ist und ja, es ist wichtig, diese Geburten gut zu begleiten und auch diesen Abschied gut zu begleiten. Ja, wenn ich jetzt merke, dass unter der Geburt, ich habe das Gott sei Dank noch nie erlebt, ich war mal sehr nah dran, als ein Kind unter der Geburt verstorben ist, wo wir anschließend nicht klären konnten, warum das so war. Und das finde ich auch sehr wichtig, weil da geht's wieder um diese große Schuldfrage, die den Eltern nichts bringt. Ne? Außer, dass sie vielleicht ihre Wut über das Leben, falls es die überhaupt gibt, kanalisieren können auf eine Person. Aber das ist auch nicht so, dass man dann den inneren Frieden findet. Ne? Und so Geburten, wo wirklich was, die dramatisch sind, also die jetzt nicht unbedingt mit dem Tod zu tun haben, aber die sehr dramatisch sein können, wo es dann zu so einem Notfallkaiserschnitt oder sowas kommt, da finde ich Kommunikation wahnsinnig wichtig. Also in jeder Sekunde ist die Kommunikation mit der Mutter einfach wahnsinnig wichtig, dass sie diesem Prozess folgen kann und weiß, okay, jetzt ist es so, wie es ist und es sind trotzdem Menschen da, die schauen, dass alles gut wird. Ja.
Weil wir jetzt über, sagen wir eher, die tragischen Fälle gesprochen haben. Vor was haben denn die meisten Mütter Angst, wenn sie schwanger sind?
Tatsächlich haben die meisten Mütter Angst, dass sie diesen Schmerz nicht schaffen. Gar nicht mal so sehr vor dem Tod, sondern einfach, dass sie die Geburt nicht schaffen. Also eher so dieses, boah, ich weiß, da kommt ein Erlebnis auf mich zu, ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Und das hat sehr viel mit unserer gesellschaftlichen Prägung zu tun, was Geburt ist. Weil ich erlebe, dass in unserer Gesellschaft Geburt eher so dieses notwendige Übel ist, wo man eben durch muss, wenn man ein Kind möchte. Und für mich ist Geburt was ganz anderes. Das ist ein super erhebendes, transformierendes Grenzerlebnis. Ne? Und zwar Grenzerlebnis, weil wir haben alle so unsere Komfortzone, in der wir uns zurechtgefunden haben. Ne? Und die hat eine Grenze, wo wir sagen, gut, da muss ich nicht unbedingt drüber gehen. Ne? Da wird's mir irgendwie zu unkontrolliert. Und Geburt ist eben zwangsläufig dieser Schritt darüber hinaus. Also das heißt, es ist ein unbändiges inneres Wachstumspotenzial für uns als Frau. Und das, ja, ich liebe Geburt. Also wenn ich habe selber 3 Kinder geboren, ganz unterschiedlich und auch die erste war ganz anders, wie ich es mir gewünscht habe. Und ich würde das noch 100 Mal machen. Ne? Also ich würde noch, ja, es ist ein Geschenk, eine Geburt zu erleben, weil wir Frauen mit unserer Urkraft konfrontiert sind, mit einer unbändigen Kraft, die wir vorher gar nicht erahnen können. Und dieses mini kleine Organ, Gebärmutter, das im Ruhezustand unschwanger so groß ist wie eine kleine Aprikose, macht diese unfassbare Kraft. Und ich finde das total faszinierend. Und für mich ist Geburt einfach auch ein absolut natürlicher, guter, lebensbringender Prozess. Also ich stelle das überhaupt gar nicht in Frage, dass Geburt nicht funktionieren könnte. Ja.
So wie du das beschreibst, sind ja die Schmerzen wichtig für diese Geburt, für diese Grenzerfahrung.
Es sind nicht unbedingt die Schmerzen, die diese Grenze ausmachen. Es ist, glaube ich, eher dieses, ich bin in einem Prozess, den ich nicht stoppen kann. Ich kann nicht sagen, jetzt brauche ich eine Pause, sondern der passiert einfach mit mir und zwar durch mich, durch meinen weiblichen Körper. Und ich kann nicht sagen, jetzt brauche ich aber eine Pause, jetzt ist anstrengend. Also wenn ich auf einen Berg hochwandere, kann ich sagen, so jetzt mag ich gerade echt nicht mehr, ich mache eine halbe Stunde Pause. Und das kannst du mit deinem Bewusstsein ja nicht machen unter der Geburt. Das ist ein Prozess, der einfach geschieht und immer weiter und immer weiter und immer weiter. Und ich glaube, das ist diese Grenzerfahrung, da in die absolute Hingabe zu gehen. Und das Thema Schmerz, es ist in Wahrheit kein existenziell bedrohlicher Schmerz, dieser Geburtsschmerz. Er wird dann existenziell bedrohlich, wenn wir in den Widerstand gehen zu dem, was unser Körper tut. Na, also wenn eine Frau unter der Geburt denkt, oh Gott, jetzt kommt schon wieder die nächste Wehe, wie soll ich denn das schaffen? Oh Gott, ne? Oder das ist negativ besetzt, so, oh mein Gott, diese Schmerzen. Ja, ich gehe irgendwie kaputt oder irgendwie, ne, ich überlebe das nicht. Dann ist der Schmerz deutlich schwerer zu ertragen, wie wenn ich mich dem hingebe. Das ist so ein bisschen vielleicht wie ein Fluss, der am Fließen ist, so ein Strom, ne? Und dann kommen Stromschnellen, dann kommen Wasserfälle, dann kommen Strudel. Und wenn ich jedes Mal bei jedem Strudel denke, boah, ich will da nicht rein, ich schwimme gegen den Strom an, dann ist es furchtbar anstrengend. Und wenn ich mich hingebe und sage, okay, das strudelt jetzt, wie es strudelt, und dann ist auch wieder gut und ich fließe einfach mit, dann ist Geburt tatsächlich nicht schmerzvoll im Sinne von, es ist ein Schmerz, der mich bedroht, gegen den ich arbeite. Und das Mindset einer Gebärenden ist unfassbar wichtig unter der Geburt. Ne, unsere Stresshormone und unser ganzes System wird sehr unterschätzt, also die Wirkung. Und wenn ich bei jeder Wehe, die Wehen kommen ja in Wellenform, in gaußschen Kurven. Ne? Die steigen an und genauso steigen sie wieder ab. Und dann gibt's die Pause unten und dann steigen sie wieder auf und dann steigen sie wieder ab. Und gegen Ende der Geburt passiert dieser Prozess schneller. Und wenn ich jetzt an jedem unteren Umkehrpunkt, also am Ende dieser Pause, denke, oh Gott, jetzt passiert schon wieder die nächste Wehe, die kommt schon wieder. Oh mein Gott, jetzt wird's gleich richtig schlimm. Und ne, und dann kommt der Peak und dann ist der überstanden. Und dann denkt die Frau, oh, ich spüre es immer noch. Na, es ist aber immer noch da. Nee, so ganz weg ist die Wehe aber noch nicht. Und dann, oh, jetzt ist sie weg, jetzt habe ich Pause. Oh mein Gott, jetzt fängt schon die nächste an. Ne, dann ist die bewusst wahrgenommene Pause wahnsinnig kurz. Und wenn ich aber das Mindset drehe und denke, ah ja, jetzt fängt die Wehe langsam an, ist okay, ich weiß, ich schaffe das, ne, und steigt an und oh, jetzt ist es aber richtig anstrengend oben. Oh mein Gott, jetzt fängt schon wieder meine Pause an, wie gut, jetzt habe ich Zeit, mich rein zu entspannen, ne, nach diesem Umkehrpunkt. Dann ist die bewusst empfundene Pause deutlich größer.
Wenn du das so beschreibst, dann muss ich innerlich doch schmunzeln, weil das, was du beschreibst, wenn ich jetzt nicht wüsste, dass es um meine Geburt geht, das ist ja eine Metapher fürs Leben.
Richtig.
Und was ich aber interessant finde, und deswegen, du hast es gesagt, diese transformierende Grenzerfahrung. Im Leben kann ich öfters aussteigen. Ich kann sagen, okay, dann gehe ich nicht weiter einen Berg hoch. Ich schaue da nicht weiter hin auf dieses. Oder selbst ich in der Körperarbeit, wenn dann Klienten sagen, das ist mir jetzt zu viel ein Schmerz, oder ich das selber von mir kenne, sage, okay, jetzt stopp. Das geht ja bei der Geburt nicht. Die Frage, die sich aber dann mir stellt, außer dass ich mir denke, vielleicht habe ich doch mehr Möglichkeiten, wenn ich nur über den Schmerz drücke. Verstehen tue ich es. Und ich gehe davon aus, dass wenn du das so den werdenden Müttern erklärst, die verstehen das. Aber wenn sie dann in dem Prozess der Wehen sind, wie leicht ist es, sich wirklich da reinfallen zu lassen und zu sagen, okay, da kommt jetzt eine Pause und ich denke noch nicht drüber nach, dass die nächste kommt. Also es ist zwar logisch, aber wenn ich dann tief drinstecke, schaffe ich das wirklich, dass ich mich da zurückbesinne?
Ja, ich glaube tatsächlich, die Vorbereitung ist schon wichtig. Ne? Also die Vorbereitung sich, es braucht nicht viel Vorbereitung auf eine Geburt, sondern dieser positive Blick, ich weiß, dass ich das schaffe, die Natur hat es so eingerichtet, dass ich es schaffe. Das Ziel ist, dass das ganz natürlich gut abläuft. Und ich werde aber mit sehr vielen meinen Themen konfrontiert sein. Das ist so das Geschenk, das ich sehe in der Geburt. Ne? Wie du jetzt beschreibst in der Körperarbeit, dann kann man sagen, boah, jetzt ist der Schmerz gerade zu groß für mich. Ne? Und dann ist es vielleicht, ne, so alles zu seiner Zeit. Jetzt noch nicht so weit, diese kleine Hürde zu überschreiten. Was wäre, wenn deine Klientin, dein Klient sagen würde, okay, und ich gehe jetzt da drüber. Was passiert dann mit uns, ne, wenn wir diese Hürde nehmen? So oft schrecken wir ja vor Hürden zurück im ganzen Leben, weil wir sagen, das ist mir jetzt zu groß, ne? Oder jetzt noch nicht. Oder später dann, ne? Das ist mir jetzt, die Herausforderung ist mir zu groß oder meine Angst ist zu groß oder so. Was passiert mit uns, wenn wir ins Vertrauen gehen und darüber hinaus? Das ist ja so unglaublich, dieses Gefühl, sowas geschafft zu haben, ne, wo man vorher denkt, das schaffe ich nicht. Und das ist für mich dieses Geschenk der Geburtserfahrung, weil das einfach weitergeht. Und in der Geburt, wenn du dich vorher vorbereitest, dass du weißt, dass das kommen könnte, dieser Moment, wo du aussteigen möchtest. Und die Geburt hat ja verschiedene Phasen. Die hat ja diese langsame Latenzphase, wo sich's ankündigt, dass es vielleicht bald losgehen könnte. Dann ist die sogenannte Eröffnungsphase, die Zeit, wo die Mama anfängt, wirklich in die Geburtsarbeit einzusteigen, auch die Atmung immer intensiver wird, sie immer mehr in ihren inneren Raum geht, weil sie sich auf sich konzentriert und das, was in ihr vorgeht. Und diese Phase, die spitzt sich so zu, ne, wenn dann, man spricht ja immer von diesem Muttermund, der sich öffnet, ne? Also quasi das Tor zum Geburtskanal für das Kind, ne? Dass die Gebärmutter aufgeht unten an ihrer Cervix, an ihrem Gebärmuttermund, ne? Und kurz bevor das ganz eröffnet ist, also bevor diese letzte Phase eintritt, wo das Kind dann tatsächlich geboren wird, durchs Becken durch, spricht man von der Übergangsphase. Und diese Phase ist ganz spannend, weil das ist die Phase, wo wir mit unserer Todesangst konfrontiert sind, ne, mit unserer Urangst vor dem Sterben. Und viele Mütter sagen auch in diesem Moment, oh mein Gott, ich sterbe, ich kann nicht mehr, macht irgendwas, macht jetzt irgendwas, dass es aufhört. Und das ist dieser transformierende Moment, wo wir im Leben häufig noch aussteigen, wenn wir uns nicht vorher ganz bewusst dafür entschieden haben, das zu tun. Oder von der Prüfung zum Beispiel, ne? Vielen Menschen geht es so, kurz bevor die Prüfung ist, sind sie total, oh mein Gott, ich weiß nicht, ob ich es schaffe, ob ich versage oder ob ich es hinbekomme oder boah, ne? Und dann geht man dahin, weil diese Prüfung eben stattfindet. Und so ein bisschen, das ist Geburt, ne? Wir haben ganz viele Geburtsprozesse in unserem Leben und in diesem Moment unter der Geburt sind wir mit diesen Urängsten konfrontiert, einen ganz kurzen Moment und dann geht's drüber hinaus und dann wird dieses Kind geboren, ne? Und dann tritt dieses Neue in die Welt und diesen Moment finde ich so unglaublich und die Mütter, wenn dieses Kind dann geboren ist, dann sitzen die da und strahlen übers ganze Gesicht und sind so, boah, ne, was habe ich da in diesem Moment geschaffen? Was ist da eigentlich mit mir passiert? Und die strahlen, die haben eine unbändige Kraft, die haben eine Ausstrahlung. Und als Außenstehender denkst du, Mensch, vor 10 Minuten ist die gerade noch gestorben, ne? Und irgendwann mache ich so einen Fotoband, wo ich Paare fotografiere vorher, unter der Geburt und dann direkt dieser Moment danach. Und es ist so unglaublich. Die Frau, die diese Geburtsarbeit gemacht hat, ist so am Strahlen, so kraftvoll, so, ne, so wach, so, ja, das ist unglaublich, ne, diese Kraft, die sie da hat. Und der Mann ist total erschöpft, weil der arme Kerl die ganzen Hormone nicht kriegt und diese Ängste ja ganz anders ausgestanden hat, ne. Und das ist sehr spannend, also was der Körper dann auch macht. Diese, in der Phase, wo es darum geht zu eröffnen, da schlafen die Frauen oft in diesen 2-Minuten-Pausen richtig tief. Das ist eine richtig tiefe Erholung und dann kommt die nächste Welle oder Wehe, ne? Und dann ist das Kind da und dann wird die Frau überschüttet von Hormonen und ist einfach hellwach und voll in ihrer Kraft und das finde ich unglaublich schön zu beobachten. Und dieses Gefühl kennen wir ja alle im Leben. Dafür brauchen wir keine Kinder zur Welt bringen, ne? Wir kennen das alle. Das ist, wenn du jetzt sagst, ich habe das Projekt, ich möchte Podcasts aufnehmen, dann bist du aufgeregt am Anfang. Dann bist du, ne, denkst du, oh mein Gott, ist das vielleicht richtig? Oder ich weiß nicht, wie es dir ging, ne? So, oh, scheitere ich vielleicht oder nicht? Oder wird es gut oder nicht? Und dann machst du es und dann ist dieses erste Interview geschafft und dann denkst du, boah, krass, ne? Cool, das gibt uns ja dann so einen Auftrieb, weißt du, wie ich meine?
Ja.
Genau.
Du hast jetzt ein paar Mal die Intuition direkt und indirekt angesprochen. Mhm. Du begleitest ja die Frauen nicht nur während der Geburt, sondern ja danach auch. Mhm. Verändert sich durch so ein Ereignis der Geburt, wo man merkt, wie sehr man sich eigentlich auf sich und seinen Körper verlassen kann, verändert das einen nachhaltig, wenn es um die eigene Intuition geht?
Ja, absolut. Also Frauen, die das Glück hatten, eine selbstbestimmte Geburt zu erleben, die haben wirklich eine ganz tiefe Anbindung an dieses Gefühl. Das ist auf so einer tieferen Ebene. Das ist, ich kann mich auf mich verlassen. Ich weiß zu jeder Zeit, was gut ist für mich. Ja, das ist ganz wichtig für den Umgang auch mit dem Kind. Weil das, was wir leisten unter der Geburt als Frau an Kraftaufwand oder an, ja, dieses Gefühl auch, ich habe das geschafft. Ich glaube ja immer, wir brauchen das, wenn wir dann so ein kleines Wesen großziehen. Das ist maßgeblich auch verantwortlich für unsere Bindung zu diesem Kind, ne? Dieses wertvolle Kind, das wir so in diese Welt gebracht haben. Ja, dieses Gefühl, ich kann alles schaffen auf einer tiefen Ebene, ist schon sehr wichtig. Und die Intuition ist ja immer da. Die ist ja tatsächlich auch bei all den Mamas da, die eine traumatische Geburt erlebt haben. Also in der Aufarbeitung kommen wir immer an den Punkt, dass die Mutter in Wahrheit gespürt hat, was für sie richtig ist und was nicht. Und wo es gegen ihr Bauchgefühl ging und sie vielleicht aber damals eben noch nicht in der Lage war zu sagen, und ich wünsche es aber anders.
Ja. Wenn du jetzt von selbstbestimmter Geburt sprichst, was wäre denn für dich die natürlichste Art und Weise zu gebären?
Also selbstbestimmte Geburt und natürlichste Geburt, das sind für mich zwei verschiedene Dinge, weil das Natürlichste ist für mich so, wie es die Natur vorgesehen hat. Ne? Alles. Also die Natur hat vorgesehen, dass wir Frauen uns intuitiv bewegen, dass wir unserem Gefühl nachgehen, welche Bewegung tut mir gut unter der Geburt. Wir würden uns auf natürlicher Weise niemals in ein Krankenhaus begeben. Wir würden niemals unter fremde Menschen gehen. Wir sind evolutionsbiologisch betrachtet, können wir uns mit anderen Säugetieren, also wir sind kein Säugetier, wir sind ein Säugemensch, aber wir können uns mit Säugetieren vergleichen. Und kein Säugetier würde zum Gebären an einen fremden Ort gehen, den es vorher nie gesehen hat, und mit Menschen oder mit anderen Tieren, denen es noch nie begegnet ist, zu gebären. Ne? Weil Geburt so ein intimer, verletzlicher Moment ist. Ne? Also so, wir sind, deswegen haben viele Frauen auch dieses Gefühl, ich war so ausgeliefert. Ne? Weil es eben dieser ganze Schutzraum fehlt. Und tatsächlich, wenn du mich nach der Vorstellung der natürlichsten Geburt fragst, würde ich sagen, ja, die Frau sucht sich vielleicht Begleiterinnen, denen sie absolut vertraut, kann eine Person sein, die im Hintergrund sind und sie geht irgendwo alleine hin, um zu gebären. Ja, das ist die sicherste, natürlichste Geburtsvariante für mich. Ja, weil all das, was wir heute tun in unserer Gesellschaft, ist, hat den Ursprung in unseren Ängsten. Also wie wir gebären. Wir gehen in die Klinik, weil wir denken, es ist sicher. Wir gehen in die Klinik, weil die Herde, die Mehrheit der Herde tut das. Also ist es normal. Ne? Und wenn ich mich dagegen entscheide, entscheide ich mich gegen meinen Gruppentrieb oder Herdentrieb. Ne? Dann bin ich quasi das lila Schaf in der weißen Herde, ne? Auf das alle gucken. Wenn ich sage, ich mache eine Alleingeburt. Das hat ja super viel Bewertung von anderen. Ne? Wie kannst du? Ist gefährlich, mein Gott. Ne? Und ich habe tatsächlich die Einstellung, ich habe selber eine Alleingeburt erlebt. Die war nicht geplant, aber sie war ein super gutes Erlebnis. Ich habe eine Klinikgeburt erlebt und ich habe eine geplante Hausgeburt erlebt mit Hebamme. Und ja, diese Alleingeburt, da konnte ich am besten bei mir bleiben, weil mein ganzes System nicht abgelenkt ist mit diesem Außen.
Geburt, wie du sagst, es ist viel mit Ängsten verbunden. Ob das jetzt sinnvolle Ängste sind oder gesteuerte Ängste, was auch immer. Und zu wissen, dass man in einem Raum ist, wo Menschen sind, die das schon erlebt haben und die einen da unterstützen können, kann ich mir schon vorstellen, warum sich viele eine Alleingeburt nicht vorstellen können. Ja.
Genau, das ist das fehlende Vertrauen in uns selber. Und es fehlt uns in ganz vielen Punkten, dieser Glaubenssatz, ich habe das ja noch nie gemacht und deswegen weiß ich nicht, wie das geht. Ja, aber wir stellen ja den Körper auch nicht in Frage, der 9 Monate dieses Kind da drin baut. Ne? Fragen wir uns auch nicht, ah, macht der gerade Fingernägel oder macht der jetzt gerade die Gehirnwindung oder ist jetzt gerade irgendwie das Öhrchen dran oder die Nase? Da haben wir den nötigen Abstand, weil wir auch nicht eine durchsichtige Bauchdecke haben. Wir haben zwar da auch dieses Kontrollbedürfnis, wir gucken da öfters mal rein. Ne? Und in Wahrheit bringt es ja viel mehr Verunsicherung, als dass es uns zu uns selber hinbringt. Ne? Die Frauen gehen zum Frauenarzt, fühlen sich total gut, meistens, außer sie spüren, irgendwas stimmt nicht. Und das bestätigen die Frauen im Nachhinein auch. Ich habe eigentlich schon gefühlt, dass was nicht stimmt. Ne? Und normalerweise fühlt sich die Frau gut beim natürlichen, ganz normalen Schwangerschaftsprozess. Und dann kommt dieser Frauenarzttermin oder der Hebammentermin, wo von außen geguckt wird. Und dann kommt so eine gewisse Anspannung und so eine gewisse Nervosität. Man sitzt so ein bisschen wie vor einer Prüfung in diesem Warteraum. Dann darf man auf diesen Stuhl, dann wird dieses Ultraschallgerät angemacht. Dann guckt die Frauenärztin da drauf, checkt das Kind ab und dann sagt sie danach, es ist alles in Ordnung. Und dann atmet die Frau aus. Ja?
Und die Bestätigung aber, von außen. Ja.
Ja, und dann ist sie aber wieder am gleichen Gefühlspunkt, wie sie eigentlich vor dem Termin war. Ne? Und ich wünsche mir für alle Frauen dieser Welt, dass wir eine Vorbereitung machen, dass wir uns wieder an unser Gefühl anbinden, an unsere Intuition und an unser intuitives Wahrnehmen, weil das ist immer da. Und Wissenschaft oder dieser wissenschaftliche Blick, den wir drauf haben, den finde ich wichtig, aber den finde ich nicht, das ist nicht die alleinige Wahrheit, weil die Wissenschaft ist für mich nur ein kleiner Teil des großen Ganzen, den wir in der Lage sind, uns selber zu beweisen, dass er wahr ist. Ne? Also es ist nicht alles. Und die Wissenschaft, die verändert sich ja ständig. Also die ist ja nie angekommen am jetzt haben wir alles, jetzt wissen wir richtig Bescheid. Aber intuitiv wissen wir ja schon Bescheid über alles. Wieso sollten wir nicht wissen, was in unserem Körper vorgeht? Ich meine, wir spüren auch, wenn wir zur Toilette müssen, das klingt jetzt blöd, aber wir stellen uns auch nicht einen Wecker und denken, ich gehe jetzt mal alle 2 Stunden pinkeln. Ne? Weil jetzt wär's mal wieder dran, sondern wir spüren das, wir bekommen das ja mit. Und wenn wir das wieder lernen, als Menschen so auf unseren Körper zu hören, unsere Bedürfnisse auch wahrzunehmen und denen auch eine Berechtigung zu geben, dann wäre alles viel leichter. Auch in der Geburt und Schwangerschaft.
Ja, und man kann sich auch zu viel vorbereiten, denke ich mir. Also ich kenne das von mir selber, dass wenn ich mich ganz intensiv auf was vorbereite, dass ich dann mir Dinge vorstelle, dass ich ja schon gar keine Lust mehr habe, das dann zu machen, weil ich Angst habe, da funktioniert was nicht oder man hätte es anders machen können. Und das, was du beschreibst, diese natürliche Geburt, dass ich weiß noch, wie ich in Neuseeland gelebt habe, dass da ist das natürlichste Hausgeburt. Schon allein, weil man so am Land wohnt, dass da kein Krankenhaus ist und in der Gemeinschaft kümmern sich die Frauen dann umeinander. Und ich frage mich dann schon, weil ich kenne kaum jemand, der eine Hausgeburt hatte. Das ist ein Sonderfall.
Da bist du der bunte Hund. Ja, das ist aber unser evolutionärer Herdentrieb. Also wenn die Herde vorgibt, so funktioniert's, dann wenn du sagst, ich mache das jetzt als Alleiniger anders, dann schaut ja die ganze Herde auf dich und zeigt auf dich und sagt, wie? Ne? Dann stehst du so, das kannst du doch nicht machen, weil du kannst uns als Herde doch auch nicht in Frage stellen. Also das gibt's ja auch oft dahinter. Ne?
Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann like ihn auf Spotify oder Apple Podcast und folge mir auf Instagram. Und jetzt geht's weiter mit der Folge.
An was ich jetzt gerade denken muss, ist jetzt, ich verstehe die vaginale Geburt und am besten zu Hause, das wäre natürlich. Ja. Jetzt gibt's aber Frauen, denen ist das wirklich nicht möglich, aus welchem Grund auch immer. Löst das auch ein Thema aus oder ein Trauma, dass eine Frau sich so fühlt wie, ich bin nicht Frau genug und schaffe keine vaginale Geburt und schaffe es nicht, das in einer Hausgeburt oder Alleingeburt zu machen?
Ja, das gibt es sehr viel und das ist das Problem, dass wir Geburt oder natürliche Geburt dann auch wiederum idealisieren. Hm. Also sagen, ich nehme mir da ein Ideal vor Und jetzt kommt es aber anders, also bin ich falsch und bin ich richtig. Ne? Und ich finde auch, ein Kaiserschnitt kann super selbstbestimmt sein. Ich meine, unsere Kinder suchen sich in Wahrheit aus, wie sie geboren werden. Das ist nicht nur meine Entscheidung als Mutter. Ne? Also wie gut ich mich anstrenge. Und Geburt ist nicht, ich muss nur alles geben und dann wird es schon easy peasy. Das wird oft so verkauft. Ne? Du musst dich nur gut genug vorbereiten. Du musst viel Hypnobirthing machen, dass deine Geburt garantiert schmerzfrei und tralalala. Und diese ganze Vorbereitung beruht ja auf einer ganz tiefen, subtilen Angst, indem ich eben eigentlich nicht vertraue, dass so wie es kommt, kommt's richtig. Ne? Dass ich nicht angebunden bin. Tatsächlich glaube ich, ganz viele Kaiserschnitte sind unnötig, die sind hausgemacht, die haben mit dem Geburtsprozess davor zu tun. Ne? Also wo Frauen schon frühzeitig von ihrem intuitiven System abgerückt sind und quasi in diese Interventionskaskade hineingerutscht sind. Und ganz manchmal ist es tatsächlich so, dass ein Kaiserschnitt einfach wirklich, wirklich wichtig und nötig ist. Aber deutlich seltener, als er durchgeführt wird. Ich glaube, wir haben in Deutschland eine durchschnittliche Kaiserschnittrate, die liegt irgendwo so zwischen 25% und 30%. Und wenn wir uns vor Augen halten, dass 25% bis 30% der Frauen nicht gebärfähig wären, in Anführungsstrichen, dann wären wir ausgestorben als Gesellschaft. Dann wäre die Welt nicht überbevölkert, weil wir Industrieländer sorgen nicht für die Überbevölkerung der Welt oder für den Zuwachs der Weltbevölkerung. Ja, das sind die Kulturen, die eben wenig medizinische Anbindung haben. Also funktioniert das Ganze in Wahrheit. Und wir stellen Geburt aber in Frage. Und daraus resultiert natürlich häufig auch diese Kaiserschnittgeschichte und auch die Idee der Frau, boah, ich war vielleicht nicht gut genug oder ich war vielleicht nicht richtig. Und diese Aufarbeitung finde ich total wichtig, weil so eine Geburt kann jede Mama nachhaltig stärken, wenn sie die nochmal anschaut, ne, wo sie auch begreift, ah, okay, da war es vielleicht wichtig für das Kind oder hier ist eigentlich schon die Geburt anders gelaufen, als sie vielleicht gelaufen wäre, wenn ich mit mir verbunden geblieben wäre, ne, und da geht's nicht um ein hätte, sondern wow, was für ein Learning für mich oder was für eine Offenbarung zu wissen, dass mein Gefühl immer richtig ist und all das, was von außen kommt, oft auch Ängste von anderen sind, ne, die dann sagen, Mai, das Kind ist zu groß, willst es wirklich spontan gebären, es könnte ja vielleicht stecken bleiben oder so. Ne? Und medizinische Aufklärung geht häufig bis zum Tod und das ist ganz schön ungerecht, finde ich, im Hinblick auf die Geburt, weil es die Natürlichkeit des Geburtsprozesses in Frage stellt. Mhm. Ne? Also
du sprichst ja jetzt immer wieder das Trauma der Geburt an, indem du dann zum Beispiel sagst, und wenn Frauen dann sich nicht sicher sind, hätten sie sich auf ihre Intuition verlassen können. Kannst du ein bisschen schildern, wie das aussieht, wenn ich mich als Frau, nachdem ich ein Kind zur Welt gebracht habe, damit beschäftige, wie schaffe ich es wieder zu meiner Intuition zurückzukommen oder wenn die Geburt, sagen wir, eher krisenbehafteter war, dass ich damit abschließen kann? Was kann man da konkret machen?
Oh, da kann man richtig viel machen. Also eine Geburt aufzuarbeiten, finde ich immer dann wichtig, wenn eine Frau an ihre Geburt, ganz egal wie sie war, zurückdenkt und nicht dieses Gefühl hat, wow, ja, was war das für ein unglaubliches, großartiges Erlebnis. Weil auch ein Kaiserschnitt kann ein großartiges Erlebnis sein, wenn die Entscheidung dorthin stimmig war. Ne? Also einfach die Intuition oder das Bauchgefühl der Mama mit der Handlung übereingestimmt hat, dann kann auch so ein Kaiserschnitt ein unglaublich gutes Ende einer Geburt sein. Ne, weil Geburt ist ja nicht nur der Moment, wo das Kind geboren wird, sondern das Ganze drumherum. Was man machen kann oder was ich mache mit den Mamas, ist, ich lasse mir die Geburt erzählen aus ihrem erinnernden Gefühl heraus. Und das ist ja immer nur eine Seite, weil unser Gehirn sucht ständig den Fehler. Wir müssen als Menschen den Fehler kennen oder mussten den immer kennen, damit wir auch evolutionsbiologisch überlebt haben. Ne? Also damit wir weiter uns entwickeln konnten. Das heißt, wir sind sehr fehlerorientiert. Und wenn mir jemand sagt, 99% der Geburt geht gut und 1% nicht, beschäftigt sich mein Gehirn nur mit diesen 1% und nicht mit den 99, weil die habe ich schon safe. Und somit reflektieren wir die Geburt rückwirkend und gucken eigentlich nur die Fehler an im ersten Moment. Die poppen auf, die brennen sich in unsere Seele als Frau, da zweifeln wir, da überlegen wir. Und meine Arbeit in der Aufarbeitung ist, zu gucken, hey, und guck mal, was es alles noch gab. Schau mal dahin. Und das ist jetzt für dich ein Fehler, aber hat sich der Fehler unter der Geburt auch so angefühlt? Und das ist sehr spannend, weil unter der Geburt haben wir gar nicht die Zeit, von diesem Gefühl, das wir spüren, diesem Intuitiven noch in den Kopf zu gehen und Pro-Kontra-Listen zu schreiben. Ne? Und Intuition ist super klar. Es gibt nur Ja oder Nein. Und wenn ich kein Ja bekomme, sondern eine Frage zu irgendeiner Entscheidung, dann ist das in Wahrheit immer ein Nein. Und alles, wofür ich mich schnell für Ja entschieden habe, ist immer richtig. Und wenn die Frauen das verstehen, wo war die Geburt stimmig und wo habe ich ja gefühlt, dass es richtig oder dass es anders richtig wäre, dann kann dieser rückblickende Blick auf die Geburt wahnsinnig stärkend sein. Also ich habe wirklich noch keine Mama erlebt, die nicht nach einer Aufarbeitung da stand und dachte, boah, krasse Geburt, cool, was ich da erlebt habe. Und oft kommt dieses Gefühl, wow, ich habe mein Kind geboren, trotz all dieser, ne, Angst von außen oder all diesen schwierigen Herausforderungen. Ja.
Es wäre auch schön, insgesamt nicht nur bei der Geburt auf Sachen, Erfahrungen so zurückblicken. Wir blicken auf den Fehler. Ja. Wir reden die ganze Zeit über Frauen. Wie wichtig ist es denn, die Männer mit in die Geburt zu integrieren?
Das ist eine sehr spannende Frage. Über die ich, zu der habe ich tatsächlich noch keine hundertprozentig richtige Antwort. Ich denke, ursprünglich hat die Natur nicht vorgesehen, dass die Männer dabei sind. Weil Männer anders mit Stresssituationen umgehen als wir Frauen. Und das ist gar nicht wertend. Aber Männer brauchen häufig für sich einen Plan. Das sind Macher in der Regel. Also so dieses Urmännliche. Ne? Da gibt's ein Problem und ich brauche eine Lösung. Und ein Mann muss wahnsinnig viel aushalten. Also ich erlebe die Männer sehr engagiert und sehr, ja, die sind wichtig. Heutzutage sind die extrem wichtig. Aber es ist auch wahnsinnig anstrengend für viele Männer, einfach nichts tun zu können oder dieses Gefühl zu haben, ich kann meiner Frau das nicht abnehmen. Und es ist sehr wichtig im Vorfeld, sich gut als Paar zu kennen und darüber zu sprechen und auch zu sagen, es ist okay, wenn du rausgehst oder das brauche ich von dir oder wie willst du mit dabei sein in Wahrheit oder was denkst du, gesellschaftlich musst du tun? Ja, und da sind ja viele Dinge, die uns von außen prägen. Ne? Also wo vielleicht manch ein Mann sagen würde, eigentlich wäre ich lieber nicht dabei, ne, weil mich das stresst, aber ich kann ja meine Frau nicht alleine lassen und die will ja, ne, ich muss die ja beschützen in diesem System oder wie auch immer. Und das erlebe ich zu Hause oder bei den Hausgeburten war das oft recht schön, dass die Männer, die waren so da und die waren so drumrum und wenn man sie gebraucht hat, waren sie so ganz da und dann konnten die aber auch wieder nebenher so ihrs machen oder wenn ein größeres Kind da war, haben die sich um dieses Kind gekümmert und waren vielleicht so gemeinsam dabei. Das war so anders, wie wenn ein Mann im Krankenhaus auf diesem Stuhl daneben sitzt und dann auch noch in einem Raum oder in einem Setting, wo er nicht zu Hause ist und nicht der Herr, der, ne, des Raumes ist und sich ja da auch noch anpassen muss. Und da sind viele, viele Dinge, die so ganz subtil und tief ablaufen. Deswegen, ich kann da nicht so eine ganz klare Meinung zu geben, außer dass man gut kommuniziert und schaut, ja, was ist so unser Weg? Von mir selber kann ich erzählen, bei meiner ersten Geburt war ganz wichtig, war mein Mann ganz wichtig, weil ich aber eine Vorstellung hatte von Geburt. Also das war einfach eine ausgelagerte Vorstellung, die nicht so aus mir herauskam, sondern wie sieht die perfekte Hausgeburt aus, die ich mache als Hausgeburtshebamme, so, ne? Wo, wie hat mein Mann dabei, wie wünsche ich mir meinen Mann, so, man stellt sich das ja so vor in der Zukunft, ohne, ne? Will das ja irgendwie planen. Und da war er, die Geburt war lange und er war viel dabei und bei meiner zweiten Geburt habe ich gemerkt, ich will in Wahrheit niemanden dabei haben. Gar niemand. Es stört mich alles. Jeder Mensch, der irgendwie anwesend wäre, würde mich stören, weil er meine Aufmerksamkeit in irgendeiner Form abzieht. Ich könnte mich viel zu wenig abgrenzen. Das ist jetzt mein sehr persönliches Empfinden, ne? Und ich stelle Frauen und Paaren gern die Frage, wenn ihr wüsstet, wenn ihr jetzt wüsstet, dass alles gut geht, wie und wo würdet ihr entbinden wollen oder gebären wollen? Und das ist eine Frage, die man nicht sofort beantworten kann, weil unser Angstsystem, unser Vorstellungssystem ja sofort anspringt. Und diese Frage zu bewegen, wenn ich jetzt schon wüsste, dass wirklich alles gut geht, wo würde ich und wie würde ich mir es wünschen? Hm. Das ist sehr spannend, was da so rauskommt.
Alles, was du erzählst, ist für mich wahnsinnig metaphorisch und ich versuche das jetzt auf andere Lebensbereiche umzumünzen. Einerseits dieses, was ist Intuition und wie viel habe ich so in meiner Vorstellung und Erwartung, dass ich mich gar nicht darauf einlasse und wie kann ich auch Dinge, die ich eigentlich geplant habe und dann merke in der Situation, das passt nicht, wie kann ich es kommunizieren, dass es auch wieder passend ist. Jetzt bin ich eine Frau, die entschieden hat, keine Kinder in die Welt zu setzen. Was würdest du als Hebamme sagen? Würdest du sagen, ich verpasse was ganz, ganz Wichtiges?
Nein, absolut nicht. Also ich finde nicht, dass man was verpasst, wenn man keine Kinder hat oder was du wirst was nicht erleben, was natürlich Mütter mit Kindern erleben. Und genauso werde ich mit Kindern Dinge nicht erleben, die du erlebst ohne Kinder und an Freiheit hast. Und ich finde auch, nee, ich finde, es ist völlig, das darf jeder für sich entscheiden. Ich finde es eher schwierig zu sagen, ich setze Kinder in die Welt, weil ich einfach denke, das gehört dazu. Also ich finde, alles darf überlegt sein und heutzutage nochmal mehr. Mhm. Ich glaube, ja, natürlich wirst du eine Geburt verpassen, aber du wirst ganz viele andere Geburten erleben in deinem Leben, die gleiche Energie haben und wo du die gleichen transformierenden Prozesse für dich als Frau erlebst.
Ich finde es so wahnsinnig schön, wie du das sagst, weil das, was du zu Beginn gesagt hast, ist dieses einmal zu vertrauen, auch wenn man an der Grenze steht, ich kann noch weiter und dann wird's transformierend und dann muss ich mich hingeben, weil ich meine, ich halte es nicht aus. Und ja, diese Geburten hat jeder von uns immer. Und irgendwie zu merken, es ist immer wieder ein Neubeginn. Ja, also ja. Das ist wirklich ein wunderschöner Gedanke. Ja. Ich habe drei abschließende Fragen an dich, Katharina. Ja. Die erste dieser drei Fragen ist, was ist deine größte Angst?
Boah, was ist meine größte Angst? Ich glaube, ich habe gar keine größte Angst, wenn ich so drüber nachdenke. Ich habe mich sehr viel mit Ängsten, ich hatte früher viele Ängste. Ängste, schwer krank zu werden, Ängste, plötzlich einen Unfall zu erleiden, Ängste, meinen Kindern nicht gerecht zu werden. Das waren sehr große Ängste von mir. Und mit der Bereitschaft zu sterben, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen verrückt, aber dieses, den Tod wieder mit ins Leben einzuladen, und das hat mich mein Beruf auch sehr gelehrt, weil einfach auch immer wieder Kinder sich ganz früh verabschieden und der Tod und das Leben ganz eng beieinander sind, ne, beim Thema Schwangerschaft und Geburt. Da sind wir einfach auch ein Stück weit mit dem Tod konfrontiert. Und ich habe mich sehr lang mit dem Sterben auseinandergesetzt. Ich habe meine Großeltern begleiten dürfen, meine Oma beim Sterben am Bett begleiten dürfen. Und ich habe keine Angst vor dem Sterben. Und ich will nicht gegen das Sterben sein, sondern für das Leben, also für was. Ich habe mich irgendwann in meinem Leben entschieden, nicht mehr gegen was zu sein, gegen das System, gegen Krankheiten, gegen das, sondern für was. Und seitdem ist diese große Angst, die ist für mich nicht spürbar. Ich habe keine große, könnte ich dir keine Antwort drauf geben.
Ja. Was machst du gerade, von dem du noch nicht weißt, wie es ausgehen wird?
Das ist eine gute Frage. Ich habe angefangen, ein Buch zu schreiben und ich weiß noch nicht, ob ich es fertigstelle. Genau. Fällt mir so spontan ein. Sonst weiß ich eigentlich bei ziemlich vielem nicht, wie es ausgeht. Ich weiß nicht, wie es ausgeht, wenn meine Kinder groß sind, ich weiß nicht, wo ich in 10 Jahren lebe, es ist alles offen. Ich weiß nicht, was morgen ist. So. Ich bin ein Mensch, der aufgehört hat, Pläne abzuarbeiten oder der immer mehr versucht aufzuhören, Pläne abzuarbeiten, weil das Leben hat so viel mehr zu bieten als diesen Plan, den ich durchziehen möchte. Und ich will offen bleiben für alles, was noch sein kann.
Ja. Das Letzte ist weniger eine Frage als eine Bitte. Wir haben jetzt über die Geburt gesprochen und noch über viel mehr, das halt mit Geburt zu tun hat und auch metaphorisch. Wenn ich jetzt Zuhörer bin, dann kann ich mich beriesen lassen, ich kann angeregt werden, dadurch nachzudenken. Ich merke aber, dass ich selber am meisten lerne, wenn ich ins Tun komme. Kannst du eine Aufgabe oder eine Idee den Hörern und Hörerinnen geben über das Thema, was wir gesprochen haben, was sie jetzt sofort tun könnten, um das in ihr Leben zu integrieren?
Ja, und zwar wirklich versuchen, dieses intuitive Gefühl wahrzunehmen. Was will ich in Wahrheit und wo springt mein System an, das denkt, was ich zu tun habe? Also was ist wirklich mein tiefes Bauchgefühl? Das können wir in jeder Situation üben. Das können wir üben, wenn wir Entscheidungen treffen müssen. Wie treffe ich meine Entscheidungen? Treffe ich die mit dem Kopf? Komme ich ins Überlegen oder bin ich bereit, ganz schnell diesem Gefühl zu folgen, auch wenn es vielleicht nicht das Ergebnis bringt, das mein Kopf sich gerade wünscht? Ja, also wir haben zum Beispiel, damit es vielleicht klarer wird, wir haben ganz lange ein Haus gesucht. Oder bei einer Wohnung ist das ähnlich, ne? Und dann geht man rein und ist vielleicht in Not, weil man woanders raus muss. Und dann geht man rein in die Wohnung und denkt, ach, ist ganz nett. Aber, und dann versucht man sich das schön zu reden und macht Vorteile, Nachteile und so weiter. Und das intuitive System hat aber schon längst Nein gesagt. Weil sobald ich eine Frage habe zu etwas, ist es eigentlich schon ein Nein. Weil nur ein Ja ist wirklich eindeutig. Und das können wir beim Butterkaufen machen, wenn wir vom Butterregal stehen, ne? Dann können wir überlegen, so, welche Butter will ich? Und dann nehmen wir die einfach raus, ne? Oder wir überlegen, boah, die ist jetzt günstiger, keine Ahnung, oder? Weißt du, wie ich meine? Mhm. Ja. Einfach dieses wirklich sich bewusst machen, es ist alles, die Wahrheit ist immer in uns, die ist niemals im Außen. Und dieses intuitive System, das wir haben, das ist immer für uns, für unser Bestes. Und wenn wir uns erlauben, darauf zu hören, entgegen allem, was außen ist, dann haben wir irgendwann ein richtig freies, glückliches Leben. Ja.
Lassen wir das die letzten Worte sein. Vielen Dank für das Gespräch, Katharina.
Danke dir, Katharina.